Als vereinbart worden war, dass hier einmal an einem Abend über die katholische Kirche gesprochen werden sollte, kam von mancher Seite die Frage, warum? Wir brauchen uns doch gar nicht mit denen zu befassen. Darum will ich kurz einmal sagen, warum. Die katholische Kirche ist mit Abstand die größte christliche Kirche. Der Statistik nach leben zurzeit 1,3 Milliarden Christen auf der Erde. Davon beansprucht die katholische Kirche für sich 900 Millionen. Sie hat also mehr als zwei Drittel aller Christen. Und die Kirche muss man doch kennen. Weiter, sie wächst schneller als die evangelische Kirche. Weiter, sie zieht die evangelische Kirche ganz in ihren Bereich. Dazu ein Ding aus der Praxis. Als ich ein Schuljunge war, war einer der angesehensten Pfarrer in Lüdenscheid Pastor Türk. Er gab den Religionsunterricht an der Oberschule und da haben mir meine Schwestern einmal Folgendes erzählt. Er hat gesagt, ich gehe doch nicht vor der katholischen Kirche über den Bürgersteig, dann gehe ich erst rüber auf die andere Straßenseite. So dachte damals ein evangelischer Pfarrer. Und jetzt kenne ich einen, der hat einen katholischen Priester als Taufpaten für eines seiner Kinder gebeten. Da sieht man den gewaltigen Umschwung. Da muss man weiter wissen, dass diese Kirche völlig unduldsam ist und dass sie nur ihre eigenen Gedanken gelten lässt. Nun hat man mir schon öfter gesagt, was hast du nur gegen die Katholiken? Ich habe da einen Nachbarn, überzeugter Katholik, versäumt sonntags nie die Messe und ist ein sehr feiner Mann. Damit haben wir es doch gar nichts zu tun. Wir haben es doch mit der katholischen Kirche zu tun, nicht mit dem einzelnen Mann. Es gibt auch höchst sympathische Atheisten, aber davon kann ich doch nicht sagen, der Atheismus ist richtig. Wir haben es mit der Kirche zu tun und über die will ich einmal eine Aussage vorlesen, die ich in einem Blatt gefunden habe, das Dr. Kleve herausgegeben hat, der sicher noch vielen bekannt ist. Kürzlich stand in der Welt, die Kirche hat 400.000 Priester, die in ihrem Dienst stehen. Und dazu schreibt Kleve: Am 13. Oktober 1962, dem Tage der Eröffnung des Konzils, mussten alle Konzilsväter sich eidlich und schriftlich bekennen, unter anderem zur Lehre von der heiligen Messe als einem Sühnopfer vom Fegefeuer, deren arme Seelen durch die Gebete der Gläubigen Hilfe erlangen können, vor allem durch bestellte und bezahlte Messen, vom Heiligenkult, von der römischen Kirche als der Mutter und Lehrerin der Kirchen, von dem Papst als dem Nachfolger Petri und dem Stellvertreter Christi auf Erden. Zum Schluss lautete Eid: Desgleichen verdamme, verwerfe und verfluche ich, was dazu im Widerspruch steht, alle falschen Lehren, die die Kirche verdammt, verworfen und für verflucht erklärt hat. Diesen wahren katholischen Glauben, ohne den niemand gerettet werden kann, bekenne ich hiermit öffentlich und halte daran fest bis zu meinem letzten Atemzuge. Bedenken wir, das ist nicht aus dem Mittelalter, 1962, Zweites Vatikanisches Konzil. Nun kann man sehr oft hören, die Katholiken, die sind doch viel bibeltreuer als die Evangelischen. Da habe ich eine Predigt gehört von einem katholischen Priester, der geht von der Bibel aus, der erkennt Jesus an als den Sohn Gottes, der spricht von Auferstehung. Die evangelischen Pfarrer sprechen oft nur über soziale Dinge, über Umwelt, über Mitmenschlichkeit. Da sind mir die Katholiken doch lieber. Das gebe ich gern zu. Damit ist aber nicht alles gesagt. Es geht jetzt um die Stellung der katholischen Kirche zur Bibel. Und da muss als erstes gesagt werden, dass auf dem schon genannten Zweiten Vatikanischen Konzil eine starke Angleichung an die evangelische Kirche stattgefunden hat. Auch die Katholiken sagen jetzt weithin, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sie enthält Gottes Wort. Und weiter, der Schöpfungsbericht spricht zu uns in Bildern. Und weiter, wir müssen auch der Evolutionstheorie Raum geben. Auch die muss beachtet werden. Aber es geht noch weiter. Die katholische Kirche hat drei Glaubensquellen, nicht nur eine. Ihre Glaubensquellen sind die Bibel, die Überlieferung der Väter und das päpstliche Lehramt. Dann versteht man auch, warum die Reformatoren darauf bestanden, allein die Bibel und die ganze Bibel. Die katholische Kirche hat drei Glaubensquellen, aber damit nicht genug. Sie hat die Bibel nicht in der Form, in der wir sie haben, sondern sie hat sie um die Apokryphen ergänzt. Soweit ich weiß, handelt es sich dabei um 14 Bücher, teils nur einige Seiten, teils vielleicht 15, 20 Seiten, die nie zum Alten Testament der Israeliten gehört haben. Diese Bücher sind geschrieben worden in der Zeit von Malachi bis zum Beginn des Neuen Testamentes. Sie sind im 4. Jahrhundert, nicht vorher, von Hieronymus und Augustin, dem Kanon, zugeschrieben worden. Und sie wurden aufgenommen in die Septuaginta und in die Vulgata. Jetzt könnte einer denken, nun ja, gut, Apokryphen, ist das denn so schrecklich? In dem Buch von Louis Vogel, das ich vorhin nannte, der ein katholischer Priester war und die Wahrheit suchte, kann man Folgendes lesen. Er schreibt, ich kam mit dem Lesen der Bibel nicht zurecht. Da war keine Harmonie, keine Einheit. Dann empfahl mir jemand, lies doch einmal die Elberfelder Bibel. Jetzt muss ich dabei sagen, er hätte genauso gut die Lutherbibel lesen können, denn er kommt nachher zu dem Ergebnis, das Besondere an der Elberfelder Bibel war, da fehlen die Apokryphen. Er sagt, als ich die Elberfelder Bibel las, herrschte Harmonie. Nun müssen wir wissen, Louis Vogel, ein Mensch, der die Wahrheit fanatisch suchte, der las dann die Bibel in vielleicht 3 Monaten durch. Jetzt nahm er wieder die katholische Übersetzung, wieder in 3 Monate, wieder die Spannung. Und allmählich kam er dahinter, alles von den Apokryphen. Was machen die denn, die Apokryphen? Die rechtfertigen folgende Lehren. Das Gebet für Tote, das Gebet zu Heiligen, die Lehre vom Fegefeuer, die Behauptung, dass man sich das Heil durch gute Werke verdienen kann und andere Dinge. Das alles wurde durch die Apokryphen untermauert. Dann kam er natürlich nicht mehr zurecht, wenn er den Glauben aus den übrigen Büchern der Bibel zog und jetzt plötzlich dies las. Las er nur die Elberfelder Übersetzung, war alles in Ordnung. Wenn wir eine Kirche beurteilen wollen, können wir es selbstverständlich nur nach ihrer Lehre und nach ihrer Geschichte. Und ich gehe mit meiner Beurteilung aus von der Bibel. Wenn einer hier einen anderen Maßstab setzt, mit dem kann ich nicht sprechen. Ich habe die Bibel als Grundlage und ich versuche nicht, die katholische Kirche zu verdammen oder zu entschuldigen. Ich versuche nur festzustellen, entspricht sie dem Worte Gottes oder nicht. Das Weitere, das muss dann ein jeder für sich selber wissen. Wenn wir die Wahrheit suchen, dann müssen wir uns nach der Bibel richten, anders geht es nicht. Wir dürfen bei all dem nicht vergessen, dass die gefährlichsten Feinde des Glaubens in einer sorgfältigen Verkleidung kommen. In Matthäus 7, Vers 15 warnt der Herr Jesus vor den falschen Propheten und sagt, sie kommen zu euch im Schafskleid, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Die kommen selbstverständlich im Schafskleid, führen den Namen Gottes in ihrem Munde. Aber was ihr Ziel ist, das erkennt man erst allmählich. Und darum müssen wir uns an das Wort halten und müssen forschen, was da wirklich gesagt wird. Wir dürfen nicht vergessen, auch wir haben in dieser Angelegenheit eine Verantwortung. Es gibt auch Christen, die ganz genau wissen, dass wir bibelkundige Leute sind. Und wenn die dann bei uns noch Sympathie für die katholische Kirche entdecken, dann werden die sagen, guck mal da, die kennen die Bibel gut und die sagen zu unserer Kirche nicht nein. Dann werden die durch unser Verhalten in ihrem falschen Glauben bestärkt. Jeder übt einen gewissen Einfluss aus und möchte Gott in seiner Gnade uns helfen, dass wir den richtigen Einfluss ausüben und keinem falschen. Wie gesagt, die Katholiken haben drei Glaubensquellen: die Bibel, die Tradition der Väter und das päpstliche Lehramt. Unter der Tradition verstehen sie Folgendes: Sie sagen, Jesu Worte sind nicht nur in den Evangelien überliefert worden, nicht nur schriftlich, es gibt auch eine mündliche Überlieferung. Und die haben unsere Väter und tragen die weiter. Wenn das stimmte, dann müsste die mündliche Überlieferung mit der schriftlichen Überlieferung übereinstimmen. Denn es ist ja unvorstellbar, dass der Herr denen, die schrieben, eine Sache gesagt hat und denen, die nur erzählten, eine andere. Wir finden aber zwischen beiden außerordentlich starke Differenzen. Weiter, wenn Bibel und Tradition aufeinanderplatzen, dann behält immer die Tradition recht, nie die Bibel. Dafür will ich ein ganz markantes Beispiel zeigen. Im Jahre 1079 wurde auf einem Konzil der Zölibat beschlossen, das heißt, das Verbot der Priesterehe, übrigens gegen sehr starken Widerstand bei den Priestern. Seitdem ist es einem katholischen Priester verboten, zu heiraten. Was sagt denn die Bibel? Wir lesen, dass der Herr Jesus die Schwiegermutter des Petrus geheilt hat. Also war Petrus verheiratet. Der Apostel Paulus schreibt, haben wir nicht das Recht, eine Schwester als Frau umherzuführen, wie Petrus und die übrigen Apostel? Also waren die wohl alle verheiratet, oder zumindest die Mehrzahl. Dann lesen wir einmal, was Paulus an Timotheus und Titus schreibt, wenn er vom Ältesten spricht. Er geht immer davon aus, dass der verheiratet ist. Er spricht davon, dass er nur eine Frau haben darf. Und er sagt, wie es um seine Kinder stehen soll. Also ganz eindeutig und ohne jeden Zweifel erlaubt das Neue Testament die Ehe auch für die Ältesten in der Gemeinde, auch für die Apostel. Dann kommt aber die Kirche her und beschließt auf einem Konzil, die Priester sollen nicht heiraten und eindeutig steht der Konzilsbeschluss hoch über der Aussage des Neuen Testamentes. Wir können also nicht sagen, wie die Katholiken behauptet, Bibel, Tradition nebeneinander, sondern ihre Konzilsbeschlüsse gelten und die Tradition nicht. Oder denken wir einmal an die Unfehlbarkeit des Papstes. 1870 beschlossen. Auch das erst nach ganz großem Kampf. Ich habe in diesen Fragen auch einige Kapitel aus dem weltbekannten Buch von Leopold von Ranke, die Geschichte der Päpste, gelesen. Und der erörtert immer die politischen Hintergründe und die geschichtlichen. Und da merkt man, auf den Konzilen ist debattiert und gefochten und überlegt worden, wie heute die Politiker das auch tun, ganz genauso. Und da hat man durchgesetzt, Unfehlbarkeit des Papstes. Petrus hat nicht von sich gesagt, er sei unfehlbar. Er nennt sich sogar einmal ein Knecht, das heißt Sklaven Jesu Christi. Der Apostel Paulus hat das nicht für sich in Anspruch genommen. Er sagt einmal, ich denke, dass auch ich Christi Geist habe. Oder beurteiltet auch ihr, was ich sage. Er kommt nicht von oben herunter. Das tut aber der Papst. Wir können also ganz klar sagen, dass die Tradition, die Konzilsbeschlüsse der Kirche wichtiger sind als die Bibel. Dann das Dritte, das päpstliche Lehramt. Das päpstliche Lehramt allein entscheidet, wie die Bibel auszulegen ist. Nun überlege man sich das einmal. Wenn da einer ist, der sagt, das ist so zu verstehen, nicht so, sondern wie ich es sage, so ist richtig, was bleibt denn dann noch übrig? Und so ist die Bibel nicht mehr der Leitstern für die katholische Kirche, nicht mehr das Wort, nach dem sie sich richtet, sondern sie ist ihr Werkzeug geworden. Wenn es ihr gefällt, gebraucht sie sie, wenn es ihr nicht gefällt, legt sie sie aus, wie es ihr passt. Im Jahre 1229 hat die Kirche die Bibel auf den Index gesetzt. Index ist der Name für ein Verzeichnis, in das die Bücher aufgenommen wurden, die ein Katholik nicht lesen darf. Also da stand die Bibel im Verzeichnis der verbotenen Bücher. Und die Katholiken haben sich immer gegen das Lesen der Bibel gewehrt. Sie haben sich auch sehr dagegen gewehrt, dass die Bibel in die Landessprache übersetzt wurde. Latein, das ging noch, nur nicht in die Landessprache. Später hat man sie wieder zugelassen, aber freudig niemals. Und die meisten Katholiken lesen keine Bibel. Mir ist im Zelt mehrmals passiert, dass wenn ich da einen Katholiken im Gespräch hatte und ich ihn fragte, lesen Sie auch die Bibel? Ja, ich habe sie bei mir. Und was zog er aus der Tasche? Ein Gebetbuch. Die wussten nicht einmal, was die Bibel ist. Aber das war ja gerade im Interesse der Kirche. Im Jahre 1939, so habe ich gelesen, hat auf den Philippinen ein Missionar aus einem Feuer noch ein angebranntes Neues Testament gerettet. Natürlich wird er das vorzeigen und sagen, seht hier, Sie wollten es verbrennen, ich habe es noch wieder geholt. Warum will denn die Kirche den Menschen die Bibel nicht geben? Sie nennen drei Gründe. Sie sagen erstens, die einfachen Leute können sie nicht verstehen. Da muss man sich einmal daran erinnern, zu wem der Herr gepredigt hat. Meinen wir denn die 5000, die tagelang in der Wüste bei ihm aushielten und zu denen er sprach, wären alle Schriftgelehrte gewesen? Keineswegs. Das waren die einfachen Fischer und Landarbeiter und zu denen sprach er. Und dann erinnern wir uns an das, was in Lukas 10 steht, wo der Herr Jesus im Gebet zu seinem Vater spricht. Da heißt es, in jener Stunde frohlockte Jesus im Geiste und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Das waren seine Zuhörer und denen hat Gott sich geoffenbart. Und wenn man sagt, das einfache Volk kann die Bibel nicht verstehen, dann sagt man gleichzeitig, Gott, der weiß gar nicht, was er tut mit seinem Buch. Das sollte man lieber nur für die Klugen verwahren. Soweit zur Bibel. Nun ist da ein zweiter Faktor, der in der Kirche eine ganz große Rolle spielt. Das sind die Sakramente. Ein Sakrament ist ein Gnadenmittel, das das Heil vermittelt. Und darauf baut die katholische Kirche sehr viel auf. Wenn wir nun die Bibel zur Hand nehmen, auch die Konkordanz, stellen wir fest, dass das Wort Sakrament nicht vorkommt. Die katholische Kirche aber baut ganz auf die Sakramente. Ich wüsste ein Gnadenmittel in der Bibel zu finden, sogar zwei. Das eine ist das Wort Gottes. Ich will dazu einen Vers vorlesen, den wir auch Sonntag schon gehört haben. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Und nun befehle ich euch Gott und dem Worte seiner Gnade, welches vermag aufzuerbauen und ein Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Das ist wohl ein Gnadenmittel, das mir ein Erbe unter den Heiligen geben kann. Dann das Blut Jesu. Petrus schreibt, ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von einem eitlen und von einem Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines Lammes ohne Fehl und Flecken. Das sind zwei Gnadenmittel. Die nennt die katholische Kirche aber nicht. Sie nennt sieben andere. Ich fand unter meinen Unterlagen eine Ablichtung von den Festlegungen aus dem Tridentiner Konzil. Daraus lese ich gleich etwas vor. Dieses Konzil fand statt im Jahre 1545 bis 63. Die Zeit ist wichtig. 1517 schlug Luther die Thesen an die Schlosskirche. 1521 stand er vor dem Reichstag zu Worms. 1545 sammelte die katholische Kirche sich zum Gegenangriff. Darum ist das Tridentiner Konzil so wichtig. Woher der komische Name kommt, weiß ich nicht. Es fand zu Trient statt. Sie nennen es allgemein das Tridentinum. Und jetzt will ich vorlesen, was sie da festgelegt haben mit Blick auf die Sakramente. Und dann vergleichen wir einmal den starken Gegensatz zu dem, was die Reformatoren lehrten. Die hielten sich an Römer 3, Vers 28, so urteilen wir denn, dass ein Mensch gerechtfertigt wird durch den Glauben ohne des Gesetzes Werke. Jetzt die Sakramente. Wenn jemand sagt, die Sakramente des neuen Bundes seien nicht alle von Jesus Christus, unserem Herrn, eingesetzt worden, oder es seien deren mehrere oder weniger als sieben, nämlich die Taufe, die Firmung, das Altarsakrament, die Buße, die letzte Ölung, die Priesterweihe und die Ehe, oder auch es sei eins von diesen sieben nicht wahrhaft und eigentlich ein Sakrament, der sei im Banne. Im Lateinischen steht da anathema sit. Der Bann besagt uns nicht so viel. Aber damals war der Mann im Banne vogelfrei. Jeder konnte ihn erschlagen. Nun sehen wir einmal die Behauptung, die sieben seien von Jesus eingesetzt. Bei Abendmahl und Taufe kann man immer noch eine Möglichkeit finden. Aber wer kann denn behaupten, der Herr hätte die Firmung eingesetzt? Oder die letzte Ölung, oder die Priesterweihe, oder das Ehesakrament. Das ist doch alles unmöglich. Und die sagen, von Jesus eingesetzt. Jetzt Kanon 4. Wenn jemand sagt, die Sakramente des neuen Bundes seien zum Heil nicht notwendig, sondern überflüssig, und es könnte der Mensch ohne sie oder ohne das Verlangen nach ihnen durch den bloßen Glauben allein die Gnade der Rechtfertigung von Gott erlangen, der sei im Banne, obwohl zugegeben wird, dass nicht alle jedem Einzelnen notwendig sind. Natürlich, dem Priester ist das Ehesakrament nicht notwendig, weil er ja nicht heiratet, und dem normalen Mann das Priestersakrament nicht, weil er kein Priester wird. Also insofern sind nicht alle jedem notwendig. Aber sie betonen, dass der sagt, sie sei nicht grundsätzlich notwendig, dass der im Banne sei. Nun müssen wir dabei Folgendes beachten. Die katholische Kirche setzt fest, was die Sakramente sind, und sie verwaltet sie auch. Und damit hat sie ja alle in der Hand. Sie hat die Mittel, durch die ein Mensch errettet wird. Die verwaltet nur sie. Und damit übt sie auch immer ihre Herrschaft aus. Jetzt wollen wir uns die sieben einmal ansehen. Da ist als erstes die Taufe. Wie wir aus der Kirchengeschichte wissen, ist die Taufe erstmals vereinzelt Ende des 2. Jahrhunderts angewandt worden. Das würde also heißen etwa um das Jahr 180. Wenn wir davon ausgehen, dass der Herr etwa im Jahre 33 gekreuzigt wurde, würde das heißen 150 Jahre lang keine Kindertaufe. Nun bemühen die Vertreter der Kindertaufe sich, nachzuweisen, dass diese Behauptung nicht erwiesen sei. Sie sagen, auch wenn kein Bescheid darüber vorliegt, man kann doch vorher getauft worden sein. Da wurde ich nun auf einen interessanten Vers hingewiesen, 1. Korinther 7, Vers 14, da heißt es, der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Bruder. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Hätte es damals schon die Kindertaufe gegeben, hätte Paulus doch anders sprechen müssen. Hätte er doch sagen müssen, eure Kinder sind natürlich in Ordnung, sie wurden ja getauft. Die Taufe, so sagen sie, ist das Bad der Wiedergeburt und zum Heil notwendig. Das zweite Sakrament, die Firmung, soll den Heiligen Geist vermitteln und wird im Allgemeinen nur vom Bischof, nicht von einem Priester vorgenommen. Das interessanteste Sakrament ist die Eucharistie, gleich Messe, was etwa dem Abendmahl entspricht. Da sagen die Katholiken, durch die Eucharistie wird Kraft der göttlichen Gewalt, die der geweihte Priester hat, die Gegenwart Christi, übernatürliche Wirklichkeit. Christus ist in Brot und Wein wahrhaftig, wirklich und wesentlich gegenwärtig. Da stehen auch die lateinischen Wörter, und auch wer kein Latein kann, der erkennt sie sofort wieder. Wahrhaftig wäre, wirklich realiter und wesentlich substantialiter. Also das sind ja alles unsere Fremdwörter. Kein Zweifel. Und so behaupten sie, wer Christus gegenwärtig. Brot und Wein werden vom Priester durch die Kraft der Worte, die er spricht. Da haben sie die lateinische Formel wie verborum. Durch die Kraft, Gewalt der Worte, die er spricht, in den Leib und das Blut Christi verwandelt. Transsubstantiation. Die ganze Substanz wird verwandelt, während die äußere Gestalt von Brot und Wein bleiben. Die Verwandlung geschieht allgemein, wenn der Messdiener das Glöcklein läutet. Nun wissen wir doch alle, dass im Neuen Testament der Ausdruck verwandeln in Verbindung mit dem Abendmahl überhaupt nicht vorkommt. Man kann sich wie Luther darauf berufen, dass der Herr gesagt hätte, dies ist mein Leib, eine unsinnige Behauptung, aber das kann man noch, aber man kann nicht sagen, es verwandelt sich. Dann hat man jedenfalls den biblischen Boden verlassen. Aber nur nicht genug damit. Jetzt sagen die Katholiken, in der Messe wird das Opfer Jesu am Kreuz wiederholt. Eine dauernde Wiederholung des Opfers Jesu in der Messe. Was sagt denn die Bibel zu diesem Gedanken der Wiederholung? Ich will dazu einige Worte aus dem Hebräerbrief lesen. Die zeigen uns, dass da keine Wiederholung gibt. Ich lese Hebräer 7, Vers 27. Wird vom Hohenpriester gesprochen oder von Jesus, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohenpriester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, sodann für dieses Volkes. Denn dieses hat er ein für allemal getan, als er sich selbst geopfert hat. Dann Hebräer 10, Vers 10. Durch welchem Willen wir geheiligt sind, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Christi. 10, Vers 14. Denn durch ein Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Also der Gedanke an eine Wiederholung des Opfers, wie die Kirche es behauptet, ist aus der Bibel in gar keiner Weise nachzuweisen. Nun zum Sakrament der Buße, oder sie nennen es das Sakrament der Beichte. Der Priester kann Sünden, die ihm gebeichtet werden, erlassen. Die Katholiken unterscheiden aber zwischen lässlichen Sünden, sind wohl die erlassen werden können, und Todsünden. Eine Todsünde ist, wenn ich ein wichtiges Gebot absichtlich überschreite. Eine lässliche, wenn ich ein unwichtiges Gebot überschreite oder ein wichtiges aus Unwissenheit oder dazu gezwungen bin. Die lässlichen Sünden kann der Priester erlassen, unter der Voraussetzung, dass Reue, Bekenntnis und Genugtuung erfolgen. Reue können wir uns durchaus mit Einverstanden erklären, Bekenntnis auch. Genugtuung ist natürlich das schwere Wort. Ich hörte vor einiger Zeit von einer Katholikin, dass wenn sie, die früher katholisch war, dass wenn sie zur Beichte ging, der Priester ihr oft aufgetragen habe, 10 Vaterunser zu beten. Man muss sich das einmal vorstellen. Das Gebet unseres Herrn als Strafübung für begangene Sünden. Aber all das ist möglich. Kann ein Priester Sünden vergeben? Natürlich berufen sie sich auf das Wort des Herrn, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Aber da muss man sich auch einmal nach der Praxis fragen. Wir haben einen langen Bericht in der Apostelgeschichte über die Tätigkeit der Apostel. Und da wird kein einziges Mal berichtet, dass ein Apostel Sünden vergeben hat. Weder Paulus noch Petrus. Beim Herrn lesen wir es mehrmals, dass er gesagt hat, geh hin im Frieden, deine Sünden sind vergeben. Die Apostel haben das nicht getan. Nun kommt noch etwas ganz besonders Erstaunliches. Aufgrund welcher Basis vergibt denn die Kirche? Vergebung, das kann man bei Bühne lesen, Vergebung erfolgt aufgrund des Kirchenschatzes. In ihm findet sich das Blut Christi und der unverwesliche, wahrhaft unerschöpfliche, stets neue Wert der Gebete und guten Werke der seligen Jungfrau Maria und der Heiligen. Das ist typisch für die Irreführung. Die schalten das Blut Christi nicht aus. Im Kirchenschatz, da ist das Blut Christi und die Gebete, die Verdienste der heiligen Jungfrau Maria. Und jetzt natürlich, allein die Kirche verwaltet den Kirchenschatz. Wer also nun Vergebung haben will, der muss ja dahin gehen, wo der Schatz verwaltet wird, da kann er sie bekommen. Dann die letzte Ölung ist ein Sakrament, das wir nicht kennen und nicht finden. Denn die Katholiken erteilen ja die letzte Ölung dem, von dem sie annehmen, dass er stirbt. Und das kann also keineswegs mit dem verglichen werden, wovon wir in Jakobus 5 lesen. Da ist ja eine Ölung zur Heilung. Dann die Priesterweihe. Auch das ist eine eigenartige Sache. Sie sagen, wer einmal zum Priester geweiht ist, bleibt Priester, auch wenn er ungläubig wird, auch wenn er abfällt. Sie wollen damit den unauflöslichen Wert ihrer Weihe betonen. Dann die Ehe. Es klingt gut, wenn Sie sagen, die Ehe ist unauflöslich. Nur der Tod kann sich scheiden. Aber die wenigsten wissen, dass für die Katholiken nur das eine Ehe ist, die vor dem Priester geschlossen wurde. Wenn die uns zum Beispiel sehen, hier sind nur Menschen, die in wilder Ehe leben. Und die Kinder, die ihr habt, sind alles uneheliche geborene Kinder. Nur sie können eine wirkliche Trauung vornehmen, kein anderer. Eine sagenhafte Anmaßung. Dann ist da natürlich der Zölibat, über den ich schon einiges gesagt habe. Nun zum Papst. Im Jahre 1870 wurde der Papst für unfehlbar erklärt und ich will einmal einige Zahlen nennen, die ich im Wörterbuch der Religion gefunden habe. Bis zum Jahre 1958 hat es 200 Päpste gegeben. Johannes der 23. war dieser 260. Ich nehme einmal an, von 58 bis 1958, 1900 Jahre, geteilt durch die Zahl der Päpste, dann kommt man auf eine durchschnittliche Regierungszeit von 7,3 Jahren. Nun stand da, in dieser Zeit hat es 36 Gegenpäpste gegeben. Das müsste doch eigentlich den Glauben an die Unfehlbarkeit dieses Mannes erschüttern. Und da habe ich wieder einmal dividiert und festgestellt, auf 7,2 legale Päpste ist ein Gegenpapst gekommen. Also kann man unmöglich glauben, dass die alle noch wirklich so eingesetzt werden von Gott. Nun nimmt der Papst für sich in Anspruch, der Stellvertreter Jesu Christi zu sein. Hat denn der Herr keinen Stellvertreter auf der Erde? Ganz sicher hat er einen. Und ich will einmal von diesem Stellvertreter lesen. Johannes 14, Vers 16. Ich werde meinem Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Johannes 16, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, er wird die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Der Herr Jesus hat einen Stellvertreter hier auf Erden, gar kein Zweifel. Aber dieser Stellvertreter ist der Heilige Geist. Bei der Krönung wird dem Papst zugerufen, wisse, dass du bist der Vater der Fürsten und Könige, der Lenker des Erdkreises, der Stellvertreter unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus auf Erden. Das sagt die Kirche ihrem Oberhaupt. Einer der mächtigsten Päpste war Gregor der Siebte, seit 1073 gekrönt. Sein Ziel war unbeschränkte Herrschaft des Papstes in der Kirche und unbedingte Herrschaft des Papstes in der Welt. Papsttum und Kaisertum sollten sich verhalten wie Sonne und Mond. Aber was sagt der Herr? Er sagt einmal, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und was schreibt Petrus, dessen Nachfolger der Papst doch sein will? In 1. Petrus 2 lesen wir, Vers 13, unterwerfet euch nun aller menschlichen Einrichtung um des Herrn willen, es sei dem König als Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter. Da ist kein Gedanke daran, dass der Papst der Herr aller Könige sei. So stehen diese Gedanken immer im Gegensatz zum Worte Gottes. Dann lässt der Papst sich mit Heiliger Vater anreden. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern aber gesagt, Matthäus 23, Vers 9, ihr sollt niemand auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, der in den Himmeln ist. Warum erkennt er das Gebot nicht an? Dann die Bezeichnung Heiliger Vater, das ist die Anrede, die der Herr Jesus in Johannes 17 für seinen Vater gebraucht. Nun könnte einer sagen, das hat doch nichts zu sagen. Aber hören wir ein anderes Wort unseres Herrn dazu. Da kam ein Mann zu ihm und sagte, guter Lehrer, was muss ich tun? Und so fort. Sagt der Herr zu ihm, was heißest du mich gut? Einer ist gut. Ist dann ein Mensch berechtigt für sich, die Anrede, die der Sohn Gottes für seinen Vater wählte, für sich zu beanspruchen? Ich finde das einfach unmöglich. Nun ein Wort zum Marienkult. Maria wird die Mutter Gottes genannt. Ich kann mir nicht erklären, wie die Katholiken dazu kommen, höchstens aus folgendem Gedanken. Maria ist die Mutter Jesu, Jesus ist Gott, mit ihm ist sie die Mutter Gottes. Aber das ist doch reiner Unsinn. Gott ist von Ewigkeit her. Und es ist eine gemeine Behauptung, auch eigentlich nur eine furchtbar dumme Behauptung. Der Vater im Himmel hätte nur auch nur eine Mutter. Der ewige Gott, von dem alles Leben herkommt, der hat keine Mutter. Aber das wollen die Katholiken immer wieder durchdrücken. Wenn wir jetzt einmal das Neue Testament daraufhin prüfen, so sehen wir, dass der Herr Jesus am Kreuz von seiner Mutter Abschied genommen hat. Er hat zu ihr gesagt, siehe, dein Sohn, hat auf Johannes gezeigt. Dann hat er zu Johannes gesagt, siehe, deine Mutter. Damit hat er das Verhältnis zu ihr aufgelöst. Das war beendet, als der Herr die Erde verließ. Es fällt auch auf, dass die Apostel den Namen Maria kein einziges Mal nennen. Der Name Maria taucht in den vier Evangelien auf und dann in der Apostelgeschichte, letztmalig Apostelgeschichte 1, Vers 14. Da ist gar nichts getan worden, was zu einer Verehrung Marias hätte veranlassen können. Diese Dinge sind völlig aus der Luft gegriffen. Da muss ich noch etwas zur Heilsgewissheit sagen. Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1962 begonnen, ist folgender Satz der vom Tridentinerkonzil herkommt, neu beschworen worden. Verflucht sind diejenigen, die da sagen, sie seien ihres Heils gewiss. Das will die katholische Kirche nicht haben. Aber jetzt stellen wir uns einmal die Absurdität vor. Wenn ich sage, in der Kirche kann keiner seines Heils gewiss sein, dann ist also in der Kirche keine Heilsgewissheit. Und dann sagen sie, außer der Kirche kein Heil, also nirgends. Das ist doch die größte Pleite, die man sich denken kann. Jetzt muss ich zum Schluss ein ganz kurzes Wort über die Geschichte sagen. Die Geschichte gehört dazu, eben wie sich alles ausgewirkt hat. Und da wissen wir, da ist sehr viel Trauriges zu melden. Wir kennen die Ausdrücke Scheiterhaufen, Hexenverbrennung, Religionskriege, Bartholomäusnacht und vieles andere. Wir dürfen aber bei all dem nicht vergessen, das wissen auch viele nicht, dass auch die Reformatoren da kräftig mitgemacht haben. Und Worms schreibt in seinem Buch von einem Tage, an dem Melanchthon drei Christen, die die Glaubenstaufe übten, zum Scheiterhaufen geführt hat. Und ihre Festigkeit, mit der sie dem Tod entgegentraten, hat er als Ausdruck des besonderen Einflusses des Teufels gedeutet. Also da kann sich auch die evangelische Kirche nicht freisprechen. Sie hat natürlich bei langem nicht so viel Verbrechen verübt, weil sie erst im Jahre ab 1530 etwa Macht gehabt hat. Wann schreibt in seinem Buch weiter, dass weit mehr Christen den Märtyrertod durch die beiden großen Christen erlitten haben, als durch die römischen Kaiser. Auch die Aussage muss man der Ehrlichkeit halber prüfen. Die Verfolgungen durch die römischen Kaiser haben im Jahre 313 aufgehört und frühestens im Jahre 60 bei Nero angefangen. Die Verfolgung durch die Kirche ging durch Jahrhunderte und im Mittelalter gab es viel mehr Christen als zur Zeit der römischen Kaiser, also konnten auch mehr umgebracht werden. Wenn man nun diesen Punkt berührt, dann wird manchmal gesagt, die Kirche hat sich aber in ihrem Denken geändert. Ich weiß einen Fall vom Ändern im Denken. Die Stadt Genf hat den portugiesischen Arzt Miguel Serveto, der auf Veranlassung von Calvin auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, weil er eine unbiblische Auffassung von der Dreieinigkeit hatte, ein Denkmal gesetzt. Das finde ich von den Genfern schön. Sie haben Serveto damit rehabilitiert. Aber das ist auch das einzig mir bekannte Beispiel. Ich habe noch nie gelesen oder gehört, dass die Hus verbrannt haben, exkommuniziert worden sind. Dann wird manchmal gesagt, nun, im Mittelalter war man besonders grausam. Erzählen wir doch nicht sowas. Grausamkeiten hat es im Altertum in Mengen gegeben. Denken wir einmal daran, was die Römer getan haben, als sie im Jahre 70 Jerusalem eroberten. Soweit sie konnten, haben sie alle Männer gekreuzigt. Zum Teil haben sie sie von zwei Seiten ans Kreuz geschlagen, weil sie kein Holz mehr hatten. Und denken wir an die großen Gräuel, die im berühmten 20. Jahrhundert geschehen sind. Wenn uns da einer sagen will, im Mittelalter wäre es besonders schlimm gewesen, dann kann ich ihm sagen, das überzeugt nicht. Wir fragen uns, wo blieb der Geist Jesu Christi? Ist jemand in Christus, da ist eine neue Schöpfung. Oder Römer 12, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Davon ist wenig zu sehen. Was sollen wir nun tun? Ich bin überzeugt, wir haben eine Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber und können nicht tun, als ob wir nichts wüssten. Wir haben aber auch eine Verantwortung Gott gegenüber. Und da will ich auch an ein Wort aus Sprüche 17, Vers 15 erinnern. Das heißt, wer den Gesetzlosen rechtfertigt und den Gerechten verdammt, sie alle beide sind Gott ein Greuel. Wir alle empfinden es als etwas Furchtbares, wenn man einen Gerechten verdammt. Ist es auch. Wir empören uns über jeden Justizmord. Aber die Bibel stellt sie beide nebeneinander. wer den Gesetzlosen rechtfertigt und den Gerechten verdammt. Sie alle beide sind Gott ein Greuel. Und da muss nun ein jeder sich prüfen anhand des Wortes Gottes und anhand der Kenntnisse, die er sich beschaffen kann. Sicher gibt es mehr und andere Bücher über die katholische Kirche. Wer sich da hineinknien will, kann es gern tun. Ich fürchte, er wird dann auch noch weit mehr zu sagen haben als ich.